Heute Morgen geht es um das Thema die alte Bibel und die moderne Glücksforschung. Und dazu will ich einen Bibelvers lesen. Epheserbrief, der war ja gerade dran in der allgemeinen Bibellese. Epheser 4, Vers 32. Seid freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. In einer Radiosendung, auf DRS2, ging es in einem Gespräch mit dem bekannten Psychologen Heiko Ernst, der war lange Zeit der Herausgeber der Fachzeitschrift Psychologie Heute. Es ging dort in dem Gespräch um das Thema Vergeben. Der Psychologe betonte ganz überraschend, dass wir heute wieder neu lernen müssen, was Jesus, das große Vorbild im Verzeihen, vor 2000 Jahren die Menschen gelehrt habe. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es wäre neu nötig, so der Psychologe, neu nötig, verzeihen zu lernen. Verzeihen zu lernen, warum? Seine Antwort: als Ausstieg aus der Gewaltspirale, als Ausstieg vom Rachenehmen, als Ausstieg von Verletzungen mit Aggressionen zu beantworten. In jener Sendung im Radio, da wandte dann die Reporterin dagegen ein, dass die gegenwärtige Erziehungsliteratur aber etwas anderes lehre, nämlich, dass man das den Kindern heute beibringt: lass dir ja nichts gefallen, setz dich durch, sei ein starkes Mädchen, sei ein starker Junge. Selbstbehauptung, das sei doch das Thema in der Psychologie, in der Pädagogik in den letzten 20 Jahren gewesen. Selbstbehauptung. Heiko Ernst, der Psychologe, räumte ein, dass Selbstbehauptung schon eine wichtige menschliche Fähigkeit sei. Das Problem heute aber sei, dass diese sich selbst behaupten dazu geführt habe, dass die Beziehungen der Menschen untereinander weitgehend gestört seien. Und das, weil jeder in den Beziehungen zu seinem Nächsten, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, ich frage mich manchmal, ob es sogar inzwischen auch in der christlichen Gemeinde gilt, dass eben jeder vor allem seine Rechte einklagt, eine Anspruchshaltung, meine Wünsche müssen erfüllt werden, eine Anspruchshaltung an den Tag legt, ungeduldig mit den anderen sei. Deshalb, so der Psychologe, sei das Zusammenleben der Menschen schwierig geworden heute. Und deshalb seien auch viele Menschen einsam geworden. Da wir aber Beziehungen brauchen, so der Zitat, müssen wir wieder neu die soziale Technik des Vergebens lernen. Und dann erwähnte Heiko Ernst noch die wichtige Beobachtung, dass der Kern vieler seelischer Probleme, vieler Neurosen, wie die Psychologen sagen, das seien die unverarbeiteten Konflikte mit Menschen, eben das Unvergebene, das Nachgetragene, die Rachegedanken, eben, dass man Menschen gefangen hält. Ich komme noch drauf. Wir müssen also neu die soziale Technik, ein schönes Wort, die soziale Technik des Vergebens lernen, damit Beziehungen überhaupt möglich sind. Und das jetzt als eine Erkenntnis eines Menschen, der zunächst gar nichts mit dem christlichen Glauben am Hut hat. Für mich ist das eine wichtige und interessante Beobachtung, die man mein Vertrauen in den christlichen Glauben und in die Bibel neu bestärkt, immer wieder neu bestärkt. Das ist ja die Beobachtung jetzt über die 70 Jahre, die ich lebe, die Beobachtung in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Wenn Menschen nur lange genug das Falsche getan haben, dann setzt sich die Wahrheit der Bibel am Ende immer wieder, das ist meine Beobachtung, die Wahrheit der Bibel setzt sich am Ende immer wieder als richtig und gut durch. Nach den guten Ordnungen der Bibel zu leben, das ist für den Menschen das Beste. Das fördert sein Glück. Sein Glück nun, wenn ich geschrieben habe, die alte Bibel und die moderne Glücksforschung. Natürlich geht es beim Glauben in der Bibel zuerst einmal um die Ewigkeit. Es geht auch um die Rettung vor dem ewigen Verderben, um das ewige Heil. Darum, dass wir hier auch auf der Erde, darum geht es ja auch, dass wir vorbereitet und zugerüstet werden für die Ewigkeit, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir zugerüstet werden für unsere Aufgaben, die wir einmal haben als Könige und Priester. Wir sollen einmal mit Jesus herrschen. Darum geht es ja vor allem in der Bibel. Aber darüber hinaus geht es bei den Ordnungen in der Bibel auch darum, dass wir Menschen, solange wir hier auf der Erde sind, dass wir in Übereinstimmung mit den Plänen des Schöpfers leben. Und er meint es wirklich gut mit uns, auch mit seinen Ordnungen und Plänen. Er weiß, was uns gut tut. Dass ein Leben nach den Ordnungen Gottes das Beste für uns Menschen ist. Das ist ja die erstaunliche Erkenntnis der sogenannten Glücksforschung. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich die Psychologie eben nicht nur mit dem, was der Seele des Menschen, was ihn krank macht, was ihm nicht gut tut. Das war bis dahin, woher kommen Neurosen und Psychosen? Woher kommt das, dass der Mensch seelisch krank wird? Ja, seit 20 Jahren beschäftigt man sich nun auch mit dem, was fördert die seelische Gesundheit eines Menschen. Und im Zusammenhang mit dieser positiven Psychologie hat sich nun auch die Glücksforschung stark entwickelt. Manche weit verbreiteten Irrtümer wurden da korrigiert. Zum Beispiel die Annahme, viel Geld macht den Menschen glücklich. Das denken ja immer noch die meisten. Aber auch wenn viele Mitmenschen immer noch einen Lottohauptgewinn, so eine Million, als größtes Glück betrachten, ist das nicht der Fall. Ich zitiere nur wieder aus der psychologischen Forschung. Lottogewinner sind durchschnittlich 3 Monate lang glücklicher als andere. Danach fallen sie auf ihr ursprüngliches Glücksniveau zurück. Und 3 Jahre nach dem Gewinn übersteigt die Zahl der Depressiven unter ihnen den Durchschnitt der Bevölkerung. Es sind andere Dinge, die Menschen wirklich glücklich machen. Ich will nur 3 einmal heute nennen. 3 davon nennen. Glückliche Menschen sind erstens dankbar. Dankbar. Eine Gerontologo-Psychologin, also im Alterspsychologie an der Uni Zürich, die hat das mal so formuliert. Dankbare Menschen sind zufriedener, glücklicher und sozialer als Menschen, die alles Negative in ihrem Leben registrieren und das Positive übersehen. Sie leiden selten, dankbare Menschen, sie leiden seltener an depressiven Verstimmungen und Stresssymptomen. Es gelingt ihnen besser, Schicksalsschläge positiv umzudeuten bzw. sie besser bewältigen als weniger dankbare Menschen. Und noch ein anderes Zitat. Dankbarkeit ist eines von wenigen Dingen, die das Leben von Menschen bedeutsam und messbar verändern können. Dankbarkeit, man kann das am Blutbild, am Blutdruck messen, sagen die Forscher. Nun, glückliche Menschen sind dankbar. Wir haben es vorhin gesungen, lobe den Herrn. Die Bibel fordert uns schon immer an vielen Stellen zur Dankbarkeit auf. So zum Beispiel eben Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was zeichnet glückliche Menschen aus? Sie sind erstens dankbar, zweitens, glückliche Menschen sind Geber und Helfer, biblisch gesagt auch Diener. Ein Zürcher Ökonomieprofessor schreibt, Bruno ist frei, er schreibt, der Eigennutz, eben der Egoismus, der Eigennutz ist ein sehr, sehr starker Motivator, darauf kann man als Ökonom bauen. In der Glücksforschung hat sich aber gezeigt, dass Geld zu verschenken glücklicher macht als Geld zu bekommen. Auch freiwilligen Arbeit macht glücklicher als ein Teil der Lohnarbeit. Studien haben gezeigt, dass zwischen Schenken, Helfen, einander dienen, auf der einen Seite und psychischer Gesundheit, seelischer Gesundheit, es einen Zusammenhang gibt und dass Menschen, die anderen helfen, weniger Stress, weniger Angst, weniger Depressionen haben. Eines der wichtigsten Erkenntnisse der Glücksforschung jedenfalls ist, dass Menschen, die Geber, die Helfer sind, die anderen dienen, dass die viel glücklicher sind als solche, die das nicht tun, die nur egoistisch für sich selber leben. Ich bin ja auch pensioniert Mitglied bei Pro Senectute und bekomme da die Zeitschrift von Pro Senectute. Und da gibt es immer wieder in den letzten Jahren Artikel über Freiwilligenarbeit, wie wichtig und wie gut die Freiwilligenarbeit ist, wichtig für die Gesellschaft, aber auch gerade für die Pensionierten. Für einen selber, Freiwilligenarbeit gibt dem Leben einen Sinn, macht Freude. Freiwilligenarbeit, anderen helfen, dienen. Damit wird auch wieder nur bestätigt, was schon Jesus geraten hat, geben ist seliger als nehmen. Auch da hat sich ja die Psychologie geändert. In meiner Jugend, da hat man die anderen geholfen haben, die waren dann psychisch nicht ganz gesund. Da gab es so ein Schlagwort Helfersyndrom. Irgendeine gescheite Person aus der Verwandtschaft hat mir auch gesagt, Friedrich, du hast ja nur ein Helfersyndrom. Du musst mal eine psychiatrische Behandlung, dass du wieder gesund wirst. Nein, inzwischen weiß man, einander helfen, das tut dem Einzelnen gut, das braucht die Gesellschaft. Was zeichnet glückliche Menschen aus? Sie sind Diener, sie sind Helfer, sie geben. Und noch ein letztes, und da bleiben wir dann ein bisschen, glückliche Menschen vergeben. Vergeben. In dem Buch Das gute Leben, der ehrliche Weg zum Glück, um das es in jener Radiosendung, die ich am Anfang erwähnt habe, DRS2, um das es in der Sendung ging, schreibt Heiko Ernst im Kapitel die negative Macht des Unerledigten. Er schreibt Folgendes: Eines der größten Hindernisse für ein erfülltes und gelingendes Leben sind schwelende Hass- und Rachegefühle, die das Seelenleben auf Jahre und Jahrzehnte vergiften und sich manches Mal zu einer Art negativem Leitmotiv entwickeln können. Wut, Ressentiments, verkapselte Kränkungen färben das emotionale Gewebe des Alltags düster. Sie arretieren, verhindern die Weiterentwicklung der Persönlichkeit, verhindern das Entstehen positiver Gefühle. Und erstaunt stellt der Psychologe fest, dass diese elementare menschliche Fähigkeit zu verzeihen erst vor kurzem einer Erforschung durch die Psychologie für würdig befunden wurde. Wie gesagt, ich bleibe jetzt bei diesem Thema Vergebung. Ich habe viel da über die Glücksforschung und so weiter gelesen. Da wäre noch viel zu sagen, aber ich bleibe jetzt beim Thema Vergebung, weil das auch für uns Christen sehr aktuell scheint. Wobei interessant ist, was die Psychologie erkannt hat. Interessant, vieles stimmt mit der Bibel überein, aber die eigentliche Hilfe finden wir immer in der guten alten Bibel. Vergebung. Wieso brauchen wir Vergebung? Wieso müssen wir, sollen wir vergeben? Antwort, zunächst vom Psychologen, weil wir uns immer wieder gegenseitig verletzen. Er schreibt, in unseren Beziehungen zu anderen Menschen geht es nicht ohne Ungerechtigkeiten und Verletzungen ab. Mal sind wir Opfer, mal sind wir Täter. Wir kränken, werden gekränkt, wir enttäuschen und werden enttäuscht. Wir verraten und werden verraten. Wir machen uns das Leben gegenseitig schwer aus Zorn, Neid und Egoismus. Weil all dies unvermeidlich ist, brauchen wir ein Mindestmaß an wechselseitiger Nachsicht. Ohne die Fähigkeit, anderen vergeben zu können, werden über kurz oder lang selbst die liebevollsten Ehen, die dicksten Freundschaften, die engsten Familienbande in die Brüche gehen. Und das ist jetzt nichts Neues, was der Psychologe da sagt. Die Bibel redet ja schon immer davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Das ist ja die realistische Sicht der Bibel. Deshalb darf niemand überrascht sein, wenn er in unserer gefallenen Welt schlecht behandelt wird, wenn er verletzt, wenn er enttäuscht wird. Das ist in einer sündigen Welt nicht anders zu erwarten. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt. Alle sind Sünder, ohne Ausnahme. Deshalb darf es uns nicht überraschen, wenn andere, und da sind auch Ehefrauen und Ehemänner nicht ausgenommen, Eltern und Kinder, auch Mitchristen sind da nicht ausgenommen, die sind auch Sünder. Wenn die uns Unrecht tun, darf uns nicht überraschen. Das ist biblischer Realismus. Etwas anderes zu erwarten, etwa mit dem guten Kern im Mensch, der Mensch meint es ja von Natur aus gut, mit dem guten Kern des Menschen zu rechnen, das wäre eine unbiblische Träumerei. Wieso brauchen wir Vergebung? Weil wir immer wieder verletzen und verletzt werden, selber auch verletzt werden. Als ich mit jemand über das Vergeben sprach, antwortete mir die Person, ja, schön, das glaubst du ja, aber vergeben ist oft nicht leicht. Deshalb die zweite Frage, warum fällt Vergeben uns oft so schwer? Es sind vor allem zwei Gründe, warum Vergeben uns oft so schwer fällt. Einmal, weil ich, wenn ich jemandem bewusst vergebe, der mir Unrecht getan hat, ich gebe damit Macht aus der Hand. Jetzt kommen wir da zum Gefängniswärter. Ich gebe Macht aus der Hand. Solange ich dem anderen nicht vergebe, habe ich wirkliche oder auch nur scheinbare Macht über ihn. Was hast du mir da angetan? Und dann meinen wir, wir haben das Recht, den Täter mit Schweigen, mit dir rede ich nicht mehr, mit Tage oder sogar jahrelangem Liebesentzug zu strafen, ihn mit endlosen Vorwürfen zu bombardieren, eben ihn gefangen zu halten. Ihn gefangen zu halten. Deshalb fällt Vergeben schwer. Ich gebe ja da Macht aus der Hand, aber wer nicht lernt zu vergeben, der wird am Ende selber Gefangener seines nie endenden Grollens und Schmollens. Wie viele Menschen sind so selber Gefangene von Groll und Wut und Zorn geworden, weil sie das Recht auf Bestrafung nicht aus der Hand geben wollen. Ich erinnere mich an der ersten Gemeinde, habe eine ältere Person immer wieder mal zu Besuch, die hat Besuch gebraucht und jedes Mal hat sie mir die alte Geschichte, wo ihr so Unrecht getan wurde, erzählt. Immer wieder, man hat gemerkt, dass das dreht da bei ihr im Kopf. Sie hat da immer wieder da die Vorwürfe gemacht. Und der andere Grund, eben Macht aus der Hand geben, der andere Grund, warum Vergeben oft so schwer fällt, ist die Möglichkeit, ich kann in die beliebte Opferrolle flüchten. Wenn mir Unrecht angetan wurde, dann kann ich mir selber oder den anderen sagen, ich bin das arme Opfer einer großen Ungerechtigkeit, die mir angetan wurde. Diese fatale Opferhaltung bewirkt, man meint, ja, ich muss nicht für mein Leben Verantwortung übernehmen. Ich bin ja das Opfer eines großen Unrechts, das mir angetan wurde. Ich bin nicht verantwortlich für das Unglück, in dem ich mich befinde. Dann kann man dem Ehegatten, man kann dem Vater, der Mutter, den Eltern, das war ja zeitlang auch beliebt, man kann denen vorhalten, du bist schuld, ihr seid schuld mit eurer falschen Erziehung an meiner Situation. Die fatale Opferrolle, ich armes Opfer. Die Bibel erinnert uns dagegen immer wieder daran, dass wir selber für unser Leben einmal Verantwortung übernehmen müssen, Verantwortung tragen. Wir können uns vor Gott nicht damit herausreden, was andere Menschen uns angetan haben. Wir werden vor Gott einmal gefragt werden, was wir mit unseren Möglichkeiten angefangen haben. Natürlich ist Gott gerecht, aber dennoch sind wir verantwortlich, wenn wir nicht mit den uns anvertrauten Funden arbeiten, sondern sie vergraben. Ich bin ja ein Opfer. Warum fällt uns Vergeben oft schwer? Weil wir Macht aus der Hand geben und weil wir uns oft eben nicht Macht aus der Hand geben wollen und weil wir uns oft in der Opferrolle gefallen. Warum soll ich nun vergeben? Warum soll ich vergeben? Der Psychologe weiß, dass eines der größten Hindernisse für ein erfülltes und gelingendes Leben schwelende Hass- und Rachegefühle sind, die das Seelenleben auf Jahre und Jahrzehnte vergiften können. In der am Anfang erwähnten Radiosendung erzählt Heiko Ernst von der neuesten Gehirnforschung. Dieser hat herausgefunden, dass Unvergebenes, eben am Schluss sind wir selber Gefangene, dass Unvergebenes unwahrscheinlich große Kapazitäten des Gehirns bindet. Rachegedanken, dem zahle ich es noch heim, nicht Verziehenes beschäftigt große Teile des Gehirns. Es ist wie eine Endlosschleife. Immer wieder wird die gleiche Situation durchgespielt und jedes Mal war es dann noch ein bisschen schlimmer. Energien, Kapazitäten werden gebunden. Nicht Vergebenes schadet uns am meisten. Warum soll ich also vergeben? Der Psychologe sagt, um deiner selbst willen lerne vergeben. Du schadest dir selber am meisten, wenn du nicht vergibst. Für mich als Christen gibt es darüber hinaus weitere Gründe, warum ich vergebe. Ich vergebe einmal, weil ich ja selber von der Vergebung Gottes lebe. Und ich vergebe, weil Gott es von mir erwartet. Wir beten ja da im Vater unser eine gefährliche Bitte und vergib du uns. Mach's mit mir, so wie wir einander vergeben. So wie ich es mit denen mache, so mach du es mit. Das ist eine gefährliche Bitte im Vater unser. Matthäus 6, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Gott erwartet es von uns, dass wir vergeben, dass wir vergeben. Wie geht das mit dem Vergeben? Geht das mit dem, womöglich soll die Verletzung, die mir angetan wurde, angesprochen werden. Nicht immer ist das aber möglich. Menschen können gestorben sein. Das Gegenüber zeigt bei einer Aussprache keinerlei Reue oder Einsicht. Wichtig ist dann als erster Schritt, dass ich bereit bin zu vergeben, dass ich bewusst auf Rache und Vergeltung verzichte. Dass ich auf jeden Fall dieses Geschäft, ich will Gerechtigkeit schaffen, dass ich das aus der Hand gebe, Gott abtrete. Wir dürfen sicher sein, wo nötig wird Gott der Ewigkeit noch einmal das zur Sprache bringen und richtigstellen, was da geschehen ist. Das meint ja die Stelle in Römer 12, ist es möglich, so viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch selber nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, spricht der Herr. Ich verzichte auf jede Art von Rache und Vergeltung. Jetzt noch eine weitere wichtige Frage im Blick auf Vergebung. Was ist nach der Bibel jetzt konkret Vergebung? Eben das eine, ich überlasse das Geschäft, Gerechtigkeit schaffen Gott. Aber was ist Vergebung? Ist Vergebung jetzt ein Gefühl? Ja, es ist jetzt schon alles gut. Wir sind jetzt wieder lieb zueinander. Aber was ist, wenn ich das nicht sagen kann, wenn der andere keine Einsicht zeigt, meine Gefühle ganz tief verletzt sind, ist dann Vergebung nicht möglich? Habe ich gefragt, wie vergibt Gott eigentlich? Neben vielen anderen Stellen dazu nur Jeremia 31, Vers 34, wo Gott sagt, eurer Sünden will ich nimmermehr gedenken. Wenn Gott uns vergibt, lässt er uns wissen, dass er uns unsere Sünden nicht mehr vorhalten wird. Das ist also jetzt keine Augenblickstimmung Gottes, das ist alles gut, sondern eine klare Willenserklärung, ich will nimmermehr gedenken, ein festes Versprechen, ich werde deiner Sünden nicht mehr gedenken. Wenn Gott uns vergibt, dann verspricht er uns also, dass er uns nie mehr unsere Sünden vorhalten wird. Und so wie Gott vergeben hat, so sollen wir einander vergeben. Gottes Art der Vergebung ist das Beispiel dafür, wie wir vergeben sollen. Wenn ich also jemandem vergebe, dann mache ich dieser Person das Versprechen, ich werde die Sache nicht mehr erwähnen, nicht mehr dran denken, nicht mehr vorhalten. Ich werde die Sache nicht mehr erwähnen. Das Versprechen gilt dann auf drei Ebenen. Ich werde dir die Sache nicht mehr dir gegenüber vorhalten. Ich werde die Sache auch anderen gegenüber nicht mehr erzählen. Klar, es kann sein, dass man in einem seelsorgerlichen Gespräch das nochmal aufarbeiten muss, aber es geht darum, dass man nicht permanent überall dafür, was hat der mir Böses getan? Ich werde die Sache anderen gegenüber nicht mehr erwähnen und ich werde die Sache auch nicht mehr in mir dauernd hochholen und wachhalten. Ist Vergeben schwer? Ja und nein. Ja, weil ich Gefangene freigebe, Machtmittel aus der Hand gebe, aus der Opferrolle flüchte, die nicht mehr benutze. Bin ich dazu bereit? Die Frage. Vergeben ist auch nicht schwer. Es ist eine einfache Willensentscheidung, eine Zusage, die ich gebe. Nur ein Gehorsamsschritt gegenüber der Weisung Jesu, ich werde die Sache nicht mehr erwähnen. Wir waren ausgegangen von dem Thema die alte Bibel und die moderne Glücksforschung. Nach dem wenigen, was ich sagen konnte, ist hoffentlich der Segen der biblischen Ordnungen für uns Menschen deutlich geworden. Wie gesagt, es geht in der Bibel zuerst und vor allem um unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott und die Ewigkeit. Für mich ist es aber unglaublich ermutigend zu sehen, dass die guten Weisungen der Bibel auch mein irdisches Glück und seelisches Wohlbefinden fördern. Ich hoffe, dass niemand mehr unter uns jetzt denkt, ach, weil ich Christ bin, darf ich mich nicht mehr rächen. Ach, weil ich Christ bin, muss ich halt vergeben. Weil ich Christ bin, dann muss ich halt helfen und geben. Da muss ich dankbar sein. Ach, ich Armer. Nein, Quatsch. Wenn Gott von uns erwartet, dass wir vergeben, dann nicht, weil er uns damit quälen will, sondern weil er weiß, dass das für uns und das Zusammenleben von uns Menschen das Beste ist. Und wenn Gott von uns erwartet, dass wir hilfsbereit sind, gerne geben, dankbar sind, dann nicht, weil er uns mit seinen Geboten schikanieren will, sondern weil das für uns Menschen das Beste ist. Eine Bemerkung zum Schluss, damit ihr mich recht versteht. Ich glaube also nicht an die Psychologie, die hat immer wieder, das geht rauf und ab und immer wieder, auch heute wieder blödsinnige Erkenntnisse. Nein, die Bibel als das Wort Gottes genügt für alles. Für mich ist es aber, wie gesagt, interessant zu sehen, dass die guten Weisungen der Bibel auch mein irdisches Glück fördern, dass sie den Weg zu einem gelingenden Leben, zu guten Beziehungen, zu persönlichem Wohlbefinden fördern. Wir können also nichts Besseres tun, als nach der Bibel zu leben, als die biblischen Anweisungen, Ordnungen und Gebote einhalten. Und wir können den gesunden biblischen Glauben mit bestem Gewissen am Arbeitsplatz auch unseren Mitmenschen empfehlen. Was ich euch heute Morgen mitgeben möchte, ist Folgendes. Erstens, wenn du noch nicht wirklich bei Jesus bist, dann komm jetzt zu ihm. Es geht um die Ewigkeit, aber für dein irdisches Leben kannst du nichts Besseres tun, als das gute, normale, gesunde Leben nach der Bibel in der Nachfolge Jesu zu führen. Und wenn du schon zu Jesus umgekehrt bist, dann nimm das bitte mit, sei bereit, wirklich deinen Schuldnern zu vergeben. Sei ein fröhlicher Geber und Diener und Helfer. sei von Herzen dankbar gegenüber Gott und deinen Mitmenschen und freue dich an den guten Ordnungen und Weisungen der Bibel. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast und das heute so aktuell ist wie zu allen Zeiten. Wir danken dir, dass du es gut meinst mit uns, auch mit deinen Ordnungen und Geboten. Segne du uns, Herr, und hilf uns, dass wir nach deinem Wort getreu unser Leben führen.